Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend. Die Präsidentschaftswahl in Polen. Gleich werden wir darüber sprechen mit der deutsch-polnischen Sängerin Balbina. Dann gibt's eine Theateruraufführung in München und junge Theaterregisseure im Wettbewerb in Hamburg und einen Kongress in der Freien Republik Wien im Rahmen der Wiener Festwochen zum Thema Cancel Culture. Die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen wird uns sagen, wie sie als Jurorin diese Diskussion an diesen drei Tagen erlebt hat. Die Wahlen in Polen. Die Stichwahl, das Ergebnis ist noch unklar, zu knapp der Zwischenstand, um mit einiger Sicherheit prognostizieren zu können, wer gewonnen hat. Aus Warschau Martin Adam.
Rafał Trzaskowski liegt in der polnischen Präsidentschaftswahl knapp vorn. Laut Nachwahlbefragungen des Meinungsforschungsinstituts Ipsos empfehlen 50,3% der abgegebenen Stimmen auf den Kandidaten der liberal-konservativen Bürgerkoalition. Karol Nawrocki, der für die rechtspopulistische PiS-Partei angetreten war, erhielt entsprechend 49,7%. Der Abstand ist so gering, dass er im Fehlerrahmen der Umfrage liegt. Damit ist am Sonntagabend noch nicht klar, wer die polnische Präsidentschaftswahl gewonnen hat. Trzaskowski erklärte sich dennoch bereits zum Sieger. Nawrocki sagte auf seiner Wahlparty, er sei sicher, die Wahl noch zu gewinnen. Die Wahlbeteiligung lag mit 72,8% knapp 5% über der letzten Präsidentschaftswahl 2020. Das vorläufige Endergebnis wird erst am Montag im Laufe des Tages erwartet.
Martin Adam aus Warschau. Es ist und bleibt spannend. Was bedeutet diese Präsidentschaftswahl für die Polen? Darüber möchte ich nun sprechen mit der deutsch-polnischen Sängerin Balbina. 1983 wurde sie in Warschau geboren. Sie lebt seit 1986 in Berlin. Ihr Album Fragen über Fragen, so hat der Spiegel geschrieben, sei ein Triumph deutscher Popmusik. Und ihr neues Album ist gerade herausgekommen, Infinity Tunes. Und nun ist sie am Telefon. Balbina, einen schönen guten Abend.
Einen wunderschönen guten Abend.
Was bedeutet denn Ihnen diese Wahl?
Ja, diese Wahl ist für mich sehr entscheidend, weil diese Wahl ist sehr richtungsweisend, wie es mit der polnischen Demokratie vorangehen wird. Eigentlich muss Rafał Trzaskowski jetzt gerade gewinnen, damit überhaupt die Möglichkeit besteht, dass Donald Tusk seine Reformen in Gang setzt, weil momentan scheitert jegliche Reform an dem Veto des aktuell herrschenden Präsidenten Duda, sodass wir ganz, ganz dringend in Polen eben diesen Präsidenten brauchen, der Donald Tusk auch hilft, eben die ganzen Gesetzesvorhaben in die Tat umzusetzen.
Also eine Richtungswahl auch zur Frage Richtung Europa.
Genau, Richtung Europa. Es ist so, dass Trzaskowski ein europäischer Denker ist und sehr wohl weiß, wie wichtig die EU ist, sowohl wirtschaftlich, aber auch für die Binnensicherheit von Polen und auch für die außenpolitische Sicherheit in Polen. Und dementsprechend sind solche Kandidaten wie zum Beispiel der gerade Gegenkandidat von Trzaskowski sehr gefährlich, weil sie sehr oft von der Abschottung von der EU sprechen, vom Austritt der EU und auch immer wieder Drohungen in diese Richtung aussprechen. Das wäre natürlich für ein Land wie Polen fatal, insbesondere da wir ja gerade den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine haben. Also es gäbe momentan nichts Schlimmeres, als sich gegen die EU zu richten und sich davon trotzdem eine Solidarität von Trump zu erwarten. Mhm. Dementsprechend bin ich auf sehr, sehr vielen Ebenen hoffe ich, dass Trzaskowski eben da die Nase vorn hat. Ja.
Wie haben Sie denn den Wahlkampf in den vergangenen Wochen erlebt? War das einigermaßen fair oder wurde da ja nicht so ganz fair gehandelt, geredet, agiert?
Naja, das ist halt eigentlich wie in den Vereinigten Staaten, wie viele Wahlkämpfe weltweit davon geprägt, dass sie einen populistischen Wahlkampf betreiben, nämlich die Partei des Kandidaten Nawrocki, die auch wirklich öffentlich mit Trump sympathisieren, sogar so weit gehen, eben sich Unterstützung von der Trump-Seite zu holen und in Form von Fotos dann nochmal in die Welt zu schicken und gleichzeitig von einem sehr inhaltlich geprägten Wahlkampf des Rafał Trzaskowski, der immer wieder mit Argumenten und eben ja Plänen überzeugen will, dann aber überrollt wird eben von populistischen, impulsiven, auch Unwahrheiten oftmals. Und gleichzeitig ist auch der Gegenkandidat von Trzaskowski durchzogen gewesen von Skandalen. Also das ist ein sehr neuer Kandidat, der für die PiS angetreten ist, der sehr, sehr viele Skandale hat, die ihn aber nicht beschädigt haben. Und das ist halt sehr ähnlich im Sachverhalt zu dem amerikanischen Wahlkampf, ja, eines US-Präsidenten, der halt eben wirklich sehr, sehr viele Skandale hatte, teilweise sogar vor Gericht stand und nichts passiert ist.
Was ja ganz erstaunlich ist, dass die Polen das einerseits wissen, aber dann daraus nicht die wirklichen Schlüsse ziehen. Balbina, bei den vergangenen Wahlen gab es immer eine ziemlich große Unterschiede zwischen der Stadt- und der Landbevölkerung. Die Landbevölkerung, die ist eher stärker religiös-konservativ. Das ist die Basis auch der PiS-Partei. Haben Sie diesen Unterschied auch schon erlebt so?
Für mich ist es so, dass ich mich hauptsächlich natürlich in den größeren Städten aufhalte, wie zum Beispiel Warschau oder Posen. Und dementsprechend war die Enttäuschung immer sehr groß, auch bei den Präsidentschaftswahlen schon letztes Mal, als Trzaskowski verloren hat, weil die Stimmung in den Großstädten ist wirklich sehr positiv und sehr proeuropäisch und auch sehr demokratisch. Und wenn einem dann bewusst wird, dass man die Wahl verloren hat aufgrund eben der ländlichen Region, wird einem klar, wie gespalten das Land ist. Also wie groß die Unterschiede sind, die teilweise nur 30 Kilometer auseinander liegen.
Ein gespaltenes Land zwischen Stadt- und Landbevölkerung, aber auch vielleicht gespalten zwischen Jung und Alt. Gibt es auch da eine Kluft?
Also ich muss sagen, ich habe den Wahlabend jetzt auch beobachtet hinsichtlich natürlich der Wählergruppenanalyse, und es zeigt sich, dass wirklich sehr junge Wähler, auch teilweise Erstwähler oder auch 30 bis 40-Jährige hauptsächlich die rechtspopulistische Alternative gewählt haben. Und dementsprechend ist das so ähnlich wie hier bei uns in Deutschland, wo wir uns fragen, warum geben der AfD so viele Jüngere ihre Stimme? Und dementsprechend sind das für mich als jemand, der das beobachtet, das sind sehr große Fragezeichen. Und ich glaube auch sehr viele Analysten, die politisch aktiv sind, erklären das natürlich mit den sozialen Medien hauptsächlich und mit der kurzen Aufmerksamkeitsspanne für hochkomplexe Sachverhalte, für die sehr, sehr einfache Lösungen gefunden werden, die die Leute einfach in den Impuls treiben, diese Parteien zu wählen, die nicht wirklich daran interessiert sind, ein demokratisches und solidarisches Miteinander aufzubauen.
Wir haben es gehört, Sie drücken Trzaskowski die Daumen. Glauben Sie denn jetzt letztendlich, ein bisschen Kaffeesatzleserei zum Schluss, glauben Sie, dass er es schaffen wird?
Also ich hoffe, dass er es schaffen wird. Also jetzt der Late Poll, dem führt Nawrocki gerade. Das bedeutet aber noch gar nichts, weil die Großstädte werden ganz am Ende ausgezählt. Deswegen, ich hoffe ganz doll, dass wir morgen früh alle aufwachen und Trzaskowski, unser als Deutsch-Polin kann das auch sagen, der neue polnische Präsident ist und wir eine demokratische Zukunft in Polen erwarten können und vor allem eine Zukunft, die dadurch geprägt ist, dass die Demokratie nicht weiter durch Obstruktion der PiS-Partei beschädigt wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, sogar wenn Rafał Trzaskowski morgen früh der Gewinner ist, wird wahrscheinlich aller Voraussicht nach die PiS-Partei, die die Mehrheit am obersten Gerichtshof hat, diese Wahlergebnisse in Frage stellen. Dann haben wir wahrscheinlich eine Trump-ähnliche Situation. Deswegen, wenn wir uns morgen freuen über Trzaskowski, müssen wir uns aber auch darüber im Klaren sein, dass es sein kann, dass die PiS-Partei das anzweifeln wird.
Die deutsch-polnische Sängerin Balbina hat uns von ihren Eindrücken und politischen Einschätzungen berichtet zur Präsidentschaftswahl in Polen. Ihr neues Album ist gerade herausgekommen, Infinity Tunes. Balbina, Dankeschön, vielen Dank, guten Abend.
Guten Abend.
Es sind Hunderttausende, die in die USA gekommen sind und dort teilweise schon lange leben. Sie haben nun Angst, abgeschoben zu werden. Die Bilder, die wir im Fernsehen sehen, die zeigen die Grausamkeit der Vollzugsbeamten, das bewusste Entwürdigen von Menschen für die Kameras inszeniert. Schon zur ersten Amtszeit von Donald Trump hatte seine ausländerfeindliche Politik schreckliche Folgen. Konkret wird das immer dann, wenn man die Schicksale einzelner Menschen und Familien betrachtet, diese Erschütterungen. Davon handelt nun auch ein Theaterstück, das die Theatermacherin Asimwe Deborah Kawe aus Uganda geschrieben hat, Das gelobte Land. Heute Abend wurde es im Rahmen des Festivals Weltbühne, Plattform für internationale Gegenwartsdramatik, am Münchner Residenztheater im Marstall uraufgeführt. Christoph Leibold hat für Fazit die Premiere gesehen. Er ist jetzt live zugeschaltet aus einem Studio des Bayerischen Rundfunks. Herr Leibold, schönen guten Abend.
Schönen guten Abend.
Im Mittelpunkt des Stückes stehen zwei Frauen. Die eine ist vor Jahren als Krankenpflegerin aus Uganda in die USA gekommen. Was verbindet denn diese beiden Frauen?
Ja, Achen heißt diese Frau aus Uganda, die andere heißt Kat aus den USA, und die verbindet zunächst ein kurzes Kennenlernen bei einer Konferenz in den USA Anfang der Nullerjahre über Frauengesundheit in Afrika geht's da. Achen ist Krankenpflegerin, Kat Praktikantin im Orga-Team der Konferenz, und beide verfolgen aber noch eine andere Agenda. Also Achen wird nach Ende der Konferenz in den USA bleiben, illegal im gelobten Land, dem vermeintlichen. Mhm. Kat träumt davon, nach Afrika zu gehen, ein Entwicklungshilfeprojekt aufzumachen, wobei das scheint da mehr so eigentlich so ein Selbstverwirklichungstraum, eher als echte Hilfsbereitschaft. Also die gefällt sich sehr dieser Vorstellung, Afrika-Helferin zu werden, und meint in Achen so eine Freundin gefunden zu haben, mit der sie ein Projekt in Afrika aufziehen kann. Und die ist dann tief gekränkt, also diese Kat, als Achen spurlos verschwindet, weil sie eben untertaucht. Das Stück erzählt dann beider Leben so parallel, also Achens Überlebenskampf mit Putz- und Pflegejobs, ohne Papiere, Versicherung, die vergeblichen Versuche, Scheinehe einzugehen, um an die Green Card zu kommen, während Kat reich heiratet, sich immer mehr in so eine religiös-reaktionäre Richtung entwickelt. Also 15 Jahre geht das so parallel, und dann führt die Autorin die beiden Lebensgeschichten so 2017, 18 wieder zusammen. Trump ist da Präsident, erste Amtszeit. Achen scheint endlich angekommen zu sein. Sie heiratet einen Amerikaner, eine Liebesheirat, gründet eine Familie, steht kurz vor der offiziellen Anerkennung und zieht aber, so will es das Schicksal im Stück, in die gleiche Stadt wie Kat, und Kat begegnet er wieder, ist tief gekränkt und mittlerweile Trump-Anhängerin und zeigt Achen an als Illegale.
Ist das Stück irgendwie auch autobiografisch? Die Autorin Kabe kommt aus Uganda, wie ihre Hauptfigur ja auch.
Also ich muss gestehen, ich kannte Asimbe Deborah Kabe vorher nicht, aber sie kommt aus Uganda. Nach allem, was ich über sie jetzt weiß, ist es nicht ihre Geschichte, aber es hat schon mit ihren eigenen Erfahrungen zu tun. Also sie konnte nicht kommen zum Festival, aber hat eine Videobotschaft geschickt und beschreibt zum Beispiel dieses Gefühl in westlichen Ländern, dass man da als Mensch nur mit anderer Hautfarbe und vielleicht anderer Kleidung oft angesehen wird, als wäre schon die bloße eigene Existenz ein Verbrechen. Und das ist eigentlich genau das Lebensgefühl ihrer Protagonistin. Kawe selbst leitet ein Festival in Kampala, in der Hauptstadt von Uganda. Und Achens Geschichte hat sie in Das gelobte Land so als Rückblende erzählt. Wir erfahren gleich, dass sie nach gut 15 Jahren ausgewiesen wird. Das berichtet sie einer Journalistin, die ihr vielleicht helfen will, diese Ausweisung anzufechten.
Ich lebe im Schatten. Ich bin jetzt über 3 Jahre in den USA, aber es fühlt sich an, als wäre mein Leben seither eingefroren. Ich nenne es das tiefkühle Kapitel meines Lebens. 15 Jahre hat es gedauert, Fuß zu fassen. Nur um alles wieder zu verlieren. 15 Jahre Hoffnung. Und Hoffnungslosigkeit.
Also solche Passagen, wo Achen über ihre Station des Lebens reflektiert, die wechseln sich dann ab mit Spielszenen, wo Situationen, Begegnungen, Dialoge nachgespielt werden. Es ist sehr well-made, gut gebaut, fast so ein bisschen Netflix-Realismus-mäßig. Also von der Theatersprache jetzt erstmal nicht so, dass man das Gefühl hat, das kommt aus einer total anderen Kultur. Da wäre auch nicht, hat auch nicht das Gefühl, das wäre irgendwie Avantgarde. Was aber nicht wirklich ein Manko ist, weil einen Kawe schon sehr schön in die Seele ihrer Figur schauen lässt. Also so zwischen Hoffen und Bangen, mit viel Empathie, ohne Voyeurismus, auch ohne Elendskitsch. Also das nimmt einen schon ein für das Stück, und man hat eigentlich schon das Gefühl, man bekommt so einen Einblick in dieses sehr zermürbende Dasein dieser, ja, wie sie es genannt hat, Achen, dieser Schattenexistenz.
Ja, der ungarische Regisseur Jakob Tarnoczy hat das Stück in Szene gesetzt. Beschreiben Sie doch, Herr Leibold, wie er das gemacht hat.
Er hat sich von seinem Bühnenbildner so eine Art Bungalow-Struktur bauen lassen. Da ist rechts so ein Glaskabuff, wie man das von Flughäfen kennt, wo dann die Beamten der Einwanderungsbehörde sitzen. Nur drüber steht nicht US Immigration oder sowas oder Border Control, sondern steht Promised Land, also das gelobte Land drüber. Das ist irgendwie zynisch dann auch. Und dann gibt es noch zwei Glasfenster, wo man so durch typische amerikanische Motelzimmer mit Queen-Size-Betten schaut. Also vielleicht ein Bild so für dieses Nicht-Heimisch-Werden von Achen. Also Tarnoczy inszeniert handwerklich total sauber, wie es auch zu dieser Well-Made-Dramaturgie passt. wenn man vielleicht dem Ganzen so einen Vorwurf machen kann, ist es fast ein bisschen zu glatt und zu geschmeidig sich weggucken lässt. Aber es spielt zur ersten Präsidentschaft Trumps, das Ende des Stücks. Und Sie haben es ja gesagt, ja, es hat auch durch die Musik so einen albtraumartigen Anstrich, aber eigentlich ist das höchst real, und dass es real und noch viel krasser geht, das sehen wir ja jetzt, wo es nicht mehr nur um die Mauer nach Mexiko geht, sondern Studenten aus dem Ausland verscheucht werden und was weiß ich nicht noch alles.
Lassen Sie uns den Blick nochmal ganz kurz weiten, Herr Leibold. Diese Premiere war der Auftakt für das Festival Weltbühne. Sagen Sie ein paar Stichpunkte zur Idee und zur Programmatik dieses Festivals.
Das ist eigentlich eine Plattform für Gegenwartsdramatik. Also die Dramatikerinnen und Dramatiker, die werden nicht nur eingeladen, sondern die kommen zu Schreibresidenzen nach München. Also auch Asimwe Deborah Kawe hat das gelobte Land hier in München vollendet. Die tauschen sich aus, auch über die Jahre oder über die Zeit hinweg in Zoom-Konferenzen. Und das Festival ist sozusagen nur der Kulminationspunkt. Und es werden Stücke gezeigt, die hier entstanden sind in der Residenz. Oder es gibt szenische Lesungen von Texten von Dramatikerinnen oder Dramatikern, die noch kommen werden. Und es gibt zum Beispiel auch einen Audiowalk unter dem Titel Die Grenzen zwischen uns, an denen verschiedene Autorinnen und Autoren aus aller Welt, die schon da waren oder jetzt heuer da sind beim Festival, Texte beigetragen haben. Also es soll kein reines Einladungsfestival sein, sondern man will nachhaltig Kontakte aufbauen, eben eine Plattform sein. Und dieses Oberthema heuer, Grenzen, haben Autoren in Zeiten, da ja Grenzen aller Orten verstärkt hochgezogen werden, selbst gewählt. Also so der Versuch eines künstlerischen Austausches über Grenzen hinweg bei der Weltbühne ist im Prinzip sowas wie ein utopischer Gegenentwurf. Das will dieses Festival und diese Plattform sein.
Das gelobte Land von Asimwe Deborah Kawe, uraufgeführt im Rahmen des Festivals Weltbühne, Plattform für internationale Gegenwartsdramatik am Münchner Residenztheater im Marstall. Christoph Leibold hat für Fazit die Premiere gesehen und hat uns von diesem Theaterabend live aus München berichtet. Herr Leibold, Dankeschön.
Gern geschehen.
Im Mai 2024 sind in Wien Plakate aufgetaucht mit dem Imperativ Revolution Now. Das war die Ankündigung für eine performative Idee des Intendanten der Wiener Festwochen, Milo Rau. Er rief zu den Festwochen damals eine Freie Republik Wien aus, installierte einen Rat der Republik und inszenierte drei Wiener Prozesse über aktuelle politische Themen mit Zeugen, Rechtsanwälten, Richtern. Auch in diesem Jahr will Milo Rau bei den Festwochen Debatten aufgreifen, Diskussionen anstoßen und zum Nachdenken provozieren. In der Freien Republik Wien gibt es diesmal Wiener Kongresse, in Anspielung an den Wiener Kongress, bei dem vor 210 Jahren mit einer brachialen Politik Europa neu geordnet wurde. Der erste dieser Kongresse ist heute zu Ende gegangen, das Thema Cancel Culture. Geplant war eine dreitägige Verhandlung mit Zeugen, juristischer Assistenz, einer Jury und Delegierten des Rates der Republik. Mitglied der vierköpfigen Jury dieses Wiener Kongresses war die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen, und sie ist jetzt in Wien am Telefon. Guten Abend, Frau Bronfen.
Guten Abend.
Vielleicht mal vorweg zum Setting. Welche Aufgaben hatten Sie denn als Mitglied dieser Jury?
Also es gab drei Causen. Eine Causa hatte mit dem Israel-Palästina-Konflikt zu tun, eine der Fall der Ulrike Gero. Und der dritte hatte mit Ungarn aus Slowakien und der Kritik an Kunstschaffenden dort zu tun. Wir mussten uns einerseits vorbereiten, und dann haben wir verschiedenste sogenannte Zeugen gehört und sollten die aus unterschiedlichen Positionen befragen.
Sie haben das Causa genannt, also das war so eine Art Verhandlungen, die da stattgefunden haben.
Also Verhandlung wäre jetzt übertrieben. Es war mehr so, dass uns die Fälle sozusagen präsentiert wurden, also Fallbeispiele eigentlich. Und dass wir dann, indem wir die verschiedenen sogenannten Betroffenen mitgehört haben, uns eine Meinung dazu bilden sollten und mussten. Wir hatten dann auch ein paar Fragen, die wir schlussendlich beantworten sollten. Und die wurden uns von den Veranstaltern gestellt.
Spannend ist natürlich auch, wie so eine Jury zusammengesetzt ist. Vielleicht können Sie dazu auch noch mal ganz kurz was sagen, Frau Bronfen.
Also was Milo Rau interessiert und auch seine beiden Kuratoren und Kuratorin, war unterschiedliche Positionen, das heißt bedingt kontroverse Positionen. Insofern waren in der Jury Leute, die, von denen man ausging, dass sie aus unterschiedlichen Perspektiven auf diese Fragen blicken würden. Und insofern setzten wir uns aus vier Personen zusammen, von denen man ausgehen konnte, dass sie nicht alle einer Meinung seien und dass wir diese drei Causen auch kontrovers unter uns diskutieren würden.
Also da ging es wirklich um Streitkultur, auch mit konservativen Meinungsmachern.
Das war die Idee, sowohl von konservativ bis hin zu explizit links.
Unter anderem war da Jan Fleischhauer dabei. Ist das richtig?
Das ist richtig, ja. Und der vertrat auch sehr selbstbewusst die konservative Position.
Jetzt ist ja Cancel Culture ein Kampfbegriff. Welche Positionen sind denn da aufeinander geprallt? Und Sie haben es ja schon angedeutet, Frau Bronfen, da war ein bisschen Feuer in der Diskussion.
Ja, schlussendlich muss ich sagen, und was mir auch echt gefallen hat, ist, dass man sich auf unterschiedliche Positionen eingelassen hat, die dann auch sehr nüchtern und vorsichtig diskutiert hat. Das heißt also, so richtig gestritten haben wir uns nicht, aber es war uns eben einfach wichtig, dass man sagen kann, verschiedene Meinungen dürfen präsentiert werden und dass man sich dann aber auch immer wieder die Frage gestellt hat, inwieweit ist das jetzt nur eine Meinung und inwieweit sind es dann auch wirklich justiziable Positionen. Und was eben immer wieder auch ganz deutlich wurde, ist, inwieweit Canceling so eine Art Spiraleneffekt hat, dass der Gecancelte dann seinerseits oder ihrerseits wieder sehr viel Öffentlichkeit bekommt. Und was heißt das, dass man sich sozusagen hochschaukelt, anstatt dass man eher nüchtern und sachbezogen Frage diskutiert. Und auf dieses nüchterne, sachbezogene haben wir uns interessanterweise dann schlussendlich geeinigt.
Vielleicht können Sie ein, zwei Beispiele nennen, wo solche unterschiedlichen Positionen ja diskutiert wurden.
Also ganz offensichtlich im Konflikt Israel-Palästina-Gaza gab es sehr unterschiedliche, auch teilweise sehr leidenschaftliche Positionen. Alles von einer harten Kritik an Hamas bis hin zu einer harten Kritik an Israel. In dem Fall der Ulrike Gero ging es eben wirklich auch darum, darf eine Professorin sagen, was sie will? Ist das ein Grund, dass sie von der Universität entlassen wird? Was ist die Verantwortung von einer Professorin im öffentlichen Raum zu sprechen?
Ulrike Gero, die Politikwissenschaftlerin, die auch in der Querdenker-Szene während der Corona-Pandemie für Furore gesorgt hat. Also kann man das reduzieren vielleicht auf die ganz einfache Frage, wer darf sprechen, wer darf nicht sprechen, aus welchen Gründen auch immer?
Das wäre jetzt zuerst mal der Ausgang von dieser ganzen Cancel Culture. Und daran kann man natürlich auch knüpfen, dass dieses Canceling ja sehr viel mit einer Aufmerksamkeit und all den wirtschaftlichen und symbolischen Aspekten, die daran hängen, zu tun hat. Und die Frage ist, wenn man begreift, dass dieses Canceling immer mehr eine Art Meinungsschleuder wird, was könnte man dagegen halten? Und im Großen und Ganzen war so die Haltung der Jury zumindest, so viel Meinungsfreiheit wie möglich und so weit wie möglich eine Art Entschleunigung oder auch eine Suche nach einer Balance zwischen den verschiedenen Positionen. Insofern war es alles überhaupt nicht so kontrovers, wie man das im Anfang erwartet hätte.
Ich wollte gerade sagen, das klingt relativ vernünftig und naheliegend, was Sie schildern, Frau Bronfen.
Ja, und ich hoffe, dass das, was wir gesagt haben, dass die Leute das auch wirklich hören. Also man merkt natürlich trotzdem noch bei sehr vielen, zumindest den ersten beiden Fällen, dass die Leute sehr leidenschaftliche Position haben, also dass man da wirklich von politischen Leidenschaften sprechen kann, wo man dann bei der einen Seite sagt, ja, ja, natürlich, genau, wir wollen eine offene Diskussion, dann sehr schnell klar wird. Und das passierte tatsächlich auch, wenn Leute auf der Bühne waren, die extrem rechte Positionen vertreten haben, kam oft auch Unmut vom Publikum.
Das gab es also auch, extrem rechte Positionen. Ja. Vielleicht auch da ein Beispiel, eine Position.
Ja, also Ulf Poschardt beispielsweise, der gut zugegebenermaßen dann auch das Ganze benutzte, um wiederum seine Shitburger-Position sozusagen kundzugeben. Es war ganz klar, der wurde dann einfach, der trat sehr demonstrativ auf und wurde sofort angeschrien. Und dann wurden den Leuten im Saal gesagt, dass geht nicht, also muss die Leute ausreden lassen. Es gibt hier diese Möglichkeit des Runterschreiens nicht. Aber das führte dazu, dass trotzdem doch noch einige sehr aufgebrachte Stimmen gehört wurden.
Ulf Poschardt, der Journalist, der rechte Journalist aus Deutschland. Bei dem war es dann nicht so, wie Sie es geschildert haben, nüchtern und vorsichtig.
Nein, da war das nicht so. Das war bei der Eröffnung und zwar eben so, am Anfang und am Ende des Kongresses gab es ganz klare, explizit kontrovers verstandene Redner oder Rednerinnen und zwischendrin gab es diese sogenannte Anhörung der Positionen. Die Anfangs- und Schlussreden, die sollten ja auch polemisch sein und insofern war diese Reaktion auch erwartbar.
Wie hat sich denn nun dieser dreitägige Kongress unterschieden von den sonst so in Wissenschaftskreisen üblichen Kongressen, von denen Sie ja viele, viele besucht haben, Frau Bronfen? Funktioniert dieses Format?
Also ich würde mal sagen, was uns gelungen ist, ist, dass wir eben wirklich zuhören konnten, verschiedene Positionen hören konnten, auch nachfragen konnten, manchmal scharf, manchmal weniger scharf. Aber es wurde wirklich ein Raum geschaffen, ohne dass da jetzt unbedingt am Abschluss gesagt werden muss, gut, jetzt ist die Situation klar. Und natürlich die Leute, die geredet haben, die wenigsten von ihnen haben als Experten geredet, wissenschaftliche Experten, das wäre natürlich bei einem wissenschaftlichen Kongress anders, sondern teilweise als Betroffene, teilweise, weil sie eine Polemik hatten, teilweise, weil sie eine Meinung äußern wollten. Also es war mehr so eine Art Ort, um Stimmen zu hören, unterschiedliche Stimmen, viel Stimmen und auch widersprüchliche Stimmen.
Im Rahmen der Wiener Festwochen und des Projekts Freie Republik Wien hat der erste Wiener Kongress stattgefunden zum Thema Cancel Culture. Mit dabei in der vierköpfigen Jury war die Kulturwissenschaftlerin Elisabeth Bronfen. Frau Bronfen, danke für das Gespräch. Guten Abend.
Vielen Dank Ihnen auch.
Sie hören Fazit, die Kultur vom Tag. Es ist eine Frage, die immer wieder neu gestellt wird, aber nie wirklich beantwortet werden kann. Wie kann man Künstlerinnen und Künstler auf Hochschulen ausbilden? Selbstverständlich gibt es Lehrpläne, es geht um Handwerk, aber es geht natürlich auch um Fantasie, Kreativität, kaum zu lehren. Und immer ist es spannend zu sehen, wie junge Künstlerinnen und Künstler das, was sie auf der Hochschule als Kunst gelernt haben, umsetzen. Sehr gut kann man sich ein Bild davon machen beim Körperstudio Junge Regie in Hamburg. Dort sind Produktionen zu sehen von Absolventinnen der Regiestudiengänge an den Kunsthochschulen im deutschsprachigen Raum. Das Thalia Theater und die Theaterakademie tragen das Festival junger Talente. Die Stiftung des 1992 verstorbenen Hamburger Industriellen Kurt A. Körber finanziert es. Im inzwischen 21. Jahr ist es zum Gradmesser dafür geworden, was junge Leute im und am Theater interessiert. Und weil das so ist, hat Michael Lages seit dem vergangenen Mittwoch ziemlich viel Zeit in Hamburg verbracht.
Wie sicher und verlässlich Sie sich doch immer noch vorbereiten können auf den Weg ins Theater oder in die freie Szene, das haben die Studierenden aus München, Hildesheim und Gießen, Zürich, Salzburg und Essen, Ludwigsburg, Frankfurt, Hamburg und Berlin am finalen Festivaltag heute im Gespräch mit den Kolleginnen und Kollegen aus Budapest erfahren. Die Regieausbildung wie das Theater überhaupt stehen in Ungarn unter scharfer Aufsicht der Kulturbürokratie im autoritär geführten Staat. Und es ist darum ein sehr nachvollziehbares Anliegen gewesen, sich zusammenzuschließen, um die akademische Freiheit mit aller Kraft und überall zu verteidigen, nicht nur in Budapest. 12 Inszenierungen haben im Hamburger Wettbewerb gastiert. Dies hier ist eine kleine Werkschau mit Regisseurinnen und Regisseuren. Den Anfang macht Paula Schlagbauer, die an der Münchner Falkenberg-Schule von der griechisch-deutschen Barbarokratie erzählt hat.
Der Text von Barbarokratie beschäftigt sich mit der Geschichte von Otto und Amalie. Otto, der erste König von Griechenland, ein Wittelsbacher aus Bayern. Und er erzählt eben diese Geschichte schlaglichtartig mit dem Prinzip der Kantastorie, also des Bänkelsangs.
Der Abend lebt vor allem von der Begegnung griechisch- und bayerischstämmiger Schauspielerinnen und Schauspieler. Dabei verrutscht zuweilen die historische Fabel vom griechischen König, der ein Bayer war. Am selben Abend stellten Regisseurin Fides Rosa Wallis und Ausstatterin Theresa Jägle von der Uni Hildesheim ein sehr freies Projekt vor, das im Grünen überschrieben war. Theresa Jägle resümiert es so.
Die textliche Grundlage war Maxim Gorkis Drama Die Sommergäste. Und übrig geblieben davon ist der Umgang von Menschen mit Veränderungen. In dem Fall von Gorki ist es die Veränderung der politischen Lage und im Fall von Im Grünen ist es die Veränderung der Natur.
Und was da zunächst, wie so oft in Hildesheim, nach großer Verweigerung aussieht, spitzt sich gedanklich deutlich zu, bis die Menschen sich selber entsorgen, tot wie die toten Bäume, die früher mal grün waren. Hier meldet sich nun die andere Regieschule in München zu Wort, die August Everdings Namen trägt. Nick Lusti heißt der Regisseur.
Der Text basiert auf einer Formel, die 8 Variablen, die jeweils für Wortarsenale stehen, in ein permutierendes Verhältnis setzt. Also man könnte sagen, dass es vielleicht einem algorithmischen Verfahren entspricht. Der Text schreibt sich in gewisser Weise selbst.
Die göttliche Persephone ist hier allerdings etwas weniger wichtig als das Wirrwarr aus Wörtern. Jeder Satz beginnt mit »Es wird«, also mit viel Zukunft. Zum Ereignis aber wird die freie musikalische Struktur drumherum. Selten war bisher derart kraftvolles Musiktheater beim Hamburger Festival. Und auch für handelsübliche Theaterliteratur interessieren sich die Jungen inzwischen wieder. Aus Salzburg kam eine Shakespeare-Collage. Die Hamburger Gastgeber erkundeten E.T.A. Hoffmanns Fabel vom Sandmann.
In meiner Arbeit Sandmann geht es um die drei Freunde, Nathanael, Clara und Lothar, die einander fremd geworden sind, weil Nathanael nicht aufhören kann, von dem gruseligen Sandmann zu sprechen. Und es geht um künstliche Intelligenz und die Frage, ob KI uns vielleicht besser verstehen kann, wenn wir es gegenseitig nicht mehr schaffen.
Tristan Linders Inszenierung bleibt ein wenig oberflächlich, trotz der starken Bühne von Anna Satu Kainisto. Letztlich verschwinden alle in weißen Blasen künstlicher Intelligenz. Derweil führt Anais Manon Masic von der Folkwang-Schule in Essen die Alice-Geschichte von Lewis Carroll an wissenschaftliche Abgründe.
In Alice, Alice, Alice oder wie Alice in ihren Kopf fiel, geht es um eine junge Tagträumerin, die in ihr eigenes Gehirn hineinfällt. Sie begegnet dabei ihren Gehirnstrukturen und ist ständig mit der Frage konfrontiert, ob sie diesen komplett ausgesetzt ist oder ob sie im Tagtraum beeinflussen kann, wie sie funktionieren.
Diese Inszenierung gehört zu den echten Highlights, während Alexander Pell die Möwe sehr ernst nahm.
In meiner Arbeit geht es darum, dass Kostja, ein junger Regisseur/Autor, die ganze Zeit versucht, die Möwe zu inszenieren mit seiner Amateurtheatergruppe und scheitert aber immer daran und ist dann gezwungen, weil er so fanatisch ist, eine neue Form oder neue Handschrift zu finden. Und im Endeffekt inszeniert er dann die Möwe, ohne es zu wissen.
Spiel im Spiel und über alle Grenzen hinweg. Fast alle Inszenierungen sind Dokumente dramaturgisch klug berechnender und zugleich höchst verspielter Fantasie. Wenn es gut geht, werden wir all diese jungen Künstlerinnen und Künstler bald wiedersehen. Gut gerüstet sind sie.
Michael Lages über das Körperstudio Junge Regie in Hamburg. Und inzwischen hat die Jury entschieden, ausgezeichnet wird die Produktion Im Grünen von Fides Rosa Wallis und Theresa Jägle von der Uni in Hildesheim. Gestern wollten wir hier ein Fazit live berichten vom Mülheimer Dramatikpreis, doch die Diskussion der Jury dauerte bis nach Mitternacht, also länger als unsere Fazitsendung. Und deshalb wollen wir heute jetzt hier nachtragen, was gestern zu mitternächtlicher Stunde passiert ist. Isabel Stier berichtet.
Dieser Preis, den Sie als Publikum in diesem Jahr vergeben haben, geht an Maria Milisarjewitsch für Staubfrau.
Gleich zweimal gewonnen hat die in Berlin lebende Autorin Maria Milisarjewitsch. Nicht nur den Mülheimer Dramatikpreis, sondern auch den Publikumspreis. Ihr Stück Staubfrau thematisiert Femizide an drei Frauen aus unterschiedlichen Generationen. Großmutter, Mutter und Tochter erleben immer wieder Formen von männlicher Gewalt und Missbrauch und müssen ein Leben in Unterwerfung führen. Rollenbezeichnungen gibt es nicht, der Textfluss kann individuell unter den Schauspielerinnen aufgeteilt werden. Nicht nur dadurch wird die schmerzhafte Verbindung der Frauen spürbar, sondern auch anhand vielschichtiger Metaphern, die geschickt mit dem Erleben von Großmutter, Mutter und Tochter verwoben sind. So gelingt es der Autorin auch, die Zeitlosigkeit des Themas in den Vordergrund zu stellen. Jurorin Nora Schlocker war beeindruckt.
Ich war auch großer Fan der Bilder, die bei mir total was ausgelöst haben und die mich als Regisseurin auch total inspiriert haben, wie man mit dem Text umgehen könnte. Ich mag auch, dass dieses Bild des Flusses, der ja für ganz vieles steht, sich eben literarisch auch in diesem Textfluss so niederschlägt und am Schluss in diesen Fluss der Biografien übergeht.
Dieser Fluss der Biografien ist eine schier endlose Aufzählung von Frauen, die in den letzten Jahren Opfer eines Femizids wurden. Eine Liste realer Morde, die fortlaufend aktualisiert wird. Die Jury zeigte sich vor allem von Milisarjewitschs Sprache beeindruckt, die poetisch, aber zugleich hart in der Sache ist.
Ich wünschte, meine Mutter hätte aufgehört, die Mutter zu sein, die sie war, die Frau zu sein, die sie war, um mich nicht zu dem zu machen, was ich bin.
Die Großmutter kommt aus einer Zeit, in der nicht über Femizide gesprochen wurde. Aus einer Zeit, in der Täter unbehelligt blieben. Auch die Mutter frisst ihre zahlreichen Gewalterfahrungen in sich hinein. Die jüngste der drei Frauen, eine überforderte, berufstätige Mutter, versucht sich vergeblich aus der Gewaltspirale zu befreien, verstrickt sich aber immer wieder in Mordgedanken. Diese kreisen nicht nur um ihren Peiniger, sondern auch um sie selbst. Die Autorin formuliert diese Suizidgedanken explizit. Der Text schärfe die Sinne des Publikums, meinte Juror Andreas Kalaganis.
Es ist ganz mutig, dass sich der Text eigentlich gegen dieses brachial Brutale total verwehrt. Und nachdem ich das Stück nochmal studiert habe, bin ich mit einem ganz anderen Bewusstsein durch die Straßen gegangen. Und das fand ich eine große poetologische Setzung dieses Stücks.
Aufsehen erregte Milisavljevic schon 2013 mit ihrem Stück Brandung, das mit dem Kleist-Förderpreis für junge Dramatiker ausgezeichnet und im Rahmen der Ruhrfestspiele Recklinghausen uraufgeführt wurde. Es folgten Engagements an zahlreichen Theatern, unter anderem in Toronto, Kanada. Nicht ganz so überzeugt von Staubfrau zeigte sich Jurykollegin und Theaterkritikerin Barbara Behrendt. Bis zuletzt versuchte sie ihre Mitjuroren von Bon Parks Arbeit zu überzeugen. Sein Text »They, Them, Okocha« beschäftigt sich mit einem Typ Mensch, der eine »Früher-war-alles-besser«-Mentalität vertritt. Mit popkulturellen Referenzen, vom titelgebenden Fußballspieler J.J. Okocha bis zu den Teletubbies, übt Bon Park Nostalgiekritik. Jurorin Barbara Behrendt:
Ich finde, dass diese Dinge, die da verhandelt werden, von Angst, von nicht mehr nach vorne gucken können, von in sich geschlossen sein, genauso politisch relevant ist. Es gibt hier, finde ich, eine viel originärere Autorensprache.
Bis zuletzt wurden sich die Jurymitglieder in der intensiven dreistündigen Debatte nicht alle einig. Am Ende gewann Maria Milisavljevic mit 3 von 5 Stimmen nur knapp vor Bon Park. Einzig am Text der Mülheim-Veteranin Elfriede Jelinek hatte keines der 5 Jurymitglieder etwas zu kritisieren. Asche heißt das sehr persönliche Stück der Literaturnobelpreisträgerin, in dem sie über Ausweglosigkeit und Verluste aller Art schreibt. Obwohl die Jury einstimmig schwärmte, schied das Stück aus. Elfriede Jelinek hat den Preis schon zu oft gewonnen. Und in Mülheim geht es ja auch darum, aufregende neue Stimmen zu entdecken.
Isabel Stier über den Mülheimer Dramatikpreis. Und nun hier ein Fazit, der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesek.
Ich bin begeistert von Raoul Schrotts neuem, maßlose Meisterwerk, aber zu überwältigt, um es rezensieren zu können. Jubelt und klagt Arno Wiedmann in der Frankfurter Rundschau, und zwar gegen Ende seiner ganzseitigen Rezension von Raoul Schrotts Atlas der Sternenhimmel und Schöpfungsmythen der Menschheit. 1280 Seiten, 4,1 Kilogramm, 178 Euro, Hansa Verlag. Jetzt werden Buchwechsel sagen, aber das dicke Ding ist doch kalter Kaffee, es erschien schon letztes Jahr. Richtig. Der FR-Autor Wiedmann brauchte allerdings Monate, um die Erfahrung der Überwältigung so weit zu verarbeiten, dass er zumindest schreiben konnte, er könne keine Rezension schreiben. Solches Herumwinden ist natürlich eine literarische Technik, um den Gegenstand, hier Schrotts Buch über den Sternenhimmel, himmelhoch zu erheben. Aber sei es drum, am Ende fasst Wiedmann seine Gefühlslage beim Blättern im Atlas in womöglich allzu erlesener Diktion zusammen. Wer je einmal in einem Ozean schwamm und keine Ufer mehr sah, der kennt dieses Gemisch aus Angst und Glück, in das überwältigende Fülle einen stürzt. Und nun von der Fülle zum Frust. In Wahrheit ist das Leben als Mutter hart, titelt die Tageszeitung Die Welt, in der Mirna Funk mit Frauen ins Gericht geht, die Teilzeit oder gar nicht arbeiten und ihre Kinder zum Lebensinhalt machen. Aus der Mutterschaft selbst wurde ein Großprojekt, weil echte Projekte fehlen. Die Frauen, die da aus jeder popeligen Entscheidung eine Wissenschaft machen, vertreiben sich erfolgreich ihre belanglose Zeit. Aus einem einfachen Grund. Mutterschaft ist dröge. Dröge im tiefsten Sinne. Nicht bedeutungslos, nicht falsch, nicht wertlos, aber eben repetitiv, zäh, verwirrend entleert. Welcher erwachsene Mensch kann jeden Tag mit einem Kleinkind Klötze stapeln, ohne dabei verrückt zu werden? Mirna Funk in der Welt. Selbst kinderlos enthalten wir uns jeden Kommentars und schlagen die Frankfurter Allgemeine Zeitung auf. Unter dem Titel »Eine frustrierende und nie dagewesene Situation« liefert die Literaturwissenschaftlerin Selma Schiller einen Erfahrungsbericht zu den Folgen des von Donald Trump dekretierten Vergabestopps der USA für Studentenvisa. Schillers aktuelle Situation nach nervigem Hin und Her sieht so aus. »Ich habe meinen Visumstermin am 20. Mai«, Trumps Arbeitstag 120, gebucht, nur eine Woche vor Beginn der neuen Regelung. Insgesamt hat mich das knapp 600 Euro gekostet. Er soll am 23. Juni, Amtstag 154, in der Berliner Botschaft stattfinden. Das Trumpsche Verbot gilt bis auf Weiteres nur für die Vergabe neuer Termine. Ob das so bleibt, steht in den Sternen. Ob ich selbst bei einem bestehenden Termin auch ein Visum erhalte, sowieso. Die Kontrollen sind streng. Schließlich sollen keine Staatsfeinde ins Land gelassen werden. Noch am Flughafen kann man abgewiesen werden. Meine Freunde in den USA haben mir geraten, alle meine Social-Media-Accounts zu löschen und wenn möglich mit einem cleanen Zweithandy und ohne Laptop einzureisen. Die FAZ-Autorin Selma Schiller über ihre Schwierigkeiten, als Studentin in das Land einzureisen, das früher oft mit unbegrenzten Möglichkeiten assoziiert wurde. Soweit sie den Grünen die Treue halten, die AfD verabscheuen und den Umgang der Union mit der AfD für schlappschwänzig halten, wird ihnen der Gastbeitrag von Anton Hofreiter in der Tageszeitung gefallen. In der Regel widmen sich Politikerartikel übergeordneten Themen und nicht dem Angriff auf die politische Konkurrenz. Hofreiter aber haut der Union ganzseitig aufs Haupt und beklagt die Naivität von deren Zwar-Aber-Rhetorik. Zwar säßen in den Reihen der AfD Geschichtsrevisionisten, Verschwörungsideologen, aber man müsse sie nur wegregieren. Zwar teile man ihre Sprache nicht, aber sie vertrete reale Sorgen. Zwar sei die Partei rechtsextrem, aber für ein Verbot fehle die Grundlage. Diese Zwar-Aber-Rhetorik ist kein Ausdruck von Differenzierung, sie ist die Verweigerung, sich mit den eigentlichen Herausforderungen auseinanderzusetzen. Die Union tut so, als nehme man die Gefahr ernst, um ihr zugleich jede Konsequenz zu verweigern. Anton Hofreiter in der Taz. Sollten Sie indessen der politischen Unruhe entfliehen wollen, lesen Sie in der FAZ »Ein Paradies für Friesen«. Uwe Ebbinghaus berichtet stimmungsvoll über die Expansion des Nordfriesischen auf der schönen Insel Föhr. Uns bleibt zu sagen, auf bald.
Der Blick in die Feuilletons von Arno Orzesik. Und das war's, unser heutiges Fazit mit Eckhard Rölke. Ich danke für Ihr Interesse. Guten Abend.